Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin, ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur, das Sakrament der Taufe. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Bierschenk.
Ja, ich grüße Sie zu einer neuen Reihe, zu einer neuen Sendung. Es ist schön, dass wir wieder zusammen dieses Nachmittagsprogramm durchführen können.
Herr Pfarrer Bierschenk, dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur. Was ist denn überhaupt das Geheimnis des Glaubens? Von was sprechen wir da eigentlich?
Wenn wir vom Geheimnis des Glaubens sprechen, dann würden wir zunächst erstmal sagen, das, was wir feiern in unserem Glauben, das ist ein tiefes Geschenk und das ist auch manchmal vielleicht schwer zu begreifen, im Tiefsten, im Kleinsten zu verstehen. Es ist uns ein Geschenk, was uns zukommt und was wir gleichsam im Glauben annehmen. Und wenn wir da unsere Zustimmung geben, dann ist das gleichsam für uns ein Geschenk, wenn wir den Tod und die Auferstehung Jesu feiern, obwohl wir das vielleicht im Tiefsten nicht alles bis ins Kleinste ergründen und begreifen und verstehen können. Aber Geheimnis des Glaubens bedeutet einfach, wenn wir unseren Glauben feiern, wenn wir den Tod und die Auferstehung Jesu feiern, dann werden wir hineingenommen in dieses Geschehen und wir sind gleichsam mit Christus verbunden. Und das ist eine gute Gemeinschaft, auch wenn wir es im Tiefsten nicht begreifen, verstehen und fassen können, sondern letztlich gleichsam immer so geschenkhaft Stück für Stück Christus näher kommen, ihn auch tiefer verstehen, ihn tiefer lieben und seine Gegenwart in uns tiefer erfahren können.
Herr Pfarrer Bierschenk, aber Geheimnis des Glaubens, wenn wir von einem Geheimnis sprechen, habe ich immer so das Gefühl, es geht um irgendwelche zurückgehaltenen Informationen. Hat das damit was zu tun?
Nee, ich denke nicht, dass man etwas zurückhält, sondern ich denke eher Geheimnis, wenn man von Geheimnis spricht, dass es etwas Besonderes ist und dass es vielleicht auch für den Menschen nicht so ganz einfach ist, alles zu begreifen und zu erfassen und bis ins Kleinste zu verstehen, sondern dass für den Menschen gleichsam es auch ein Sprung ist, ein Wagnis ist, sich auf einen Weg mit Gott einzulassen. Und wenn man dazu bereit ist, taucht man in eine Wirklichkeit ein, die man vorher vielleicht erstmal noch nicht kannte, in die man immer tiefer hineinkommt und ja, gleichsam in das Geheimnis hinein, ohne dass man es vielleicht bis ins Kleinste und am Ende völlig begreifen und verstehen kann, sondern das ist einfach auch das Geschenk des Glaubens, dass man sich hineingibt in ein Vertrauensverhältnis, dass man sich schenkt, dass man sein inneres Ja zu Gott spricht, ohne dass man schon bis ins Kleinste genau Bescheid weiß, sondern einfach ein Vertrauen, dass Gott gut zu uns ist, dass er es gut mit uns meint, dass er für uns etwas Gutes bereithält und sich darauf einlassen, dann, so könnte ich mir das am ehesten vorstellen, dass man das so mit Geheimnis umschreibt.
Herr Pfarrer Bierschenk, Geheimnis des Glaubens ist ja eigentlich eine Wortschöpfung aus der Kirche. Das ist da im Wortschatz voll und ganz vertreten. Jeder weiß dann in dem Moment, die Insider, worum es geht. Mysterium fidei wird es auch lateinisch ausgedrückt. Also wir haben gehört, es geht nicht um Zurückhalten von Informationen, sondern es geht um ein Geheimnis, um was etwas Besonderes, was sich nicht ergründen lässt. Könnten wir sagen, Gott?
Ja, so könnte man es vielleicht ganz allgemein umschreiben. Wenn wir es konkret von der Liturgie her nehmen, dann ist ja dieser Teil direkt nach der Wandlung. Der Priester spricht die Einsetzungsworte über das Brot und er spricht die Einsetzungsworte über den Wein. Und dann ist unser Glaube, dass aus Brot und Wein Leib und Blut Christi werden. Man sieht auf dem Altar die Gaben von Brot und Wein und man sieht auch gleichsam nach der Wandlung oder auch dann danach dasselbe Brot und Wein. Und dennoch glauben wir, dass aus diesem Brot und Wein Leib und Blut Christi geworden sind. Und das kann man natürlich vom Glauben her ein Stück weit erfassen, aber im tiefsten ist das ein Geheimnis, was wir mit unseren Sinnen zwar nachspüren können und uns da hineingeben können und es im Glauben annehmen können, aber es bleibt für uns im tiefsten ein Geheimnis. Und wenn dann der Priester auf das Brot und den Wein, auf den Leib und das Blut Christi hinweist und dann die Worte ruft, Geheimnis des Glaubens, dann antwortet die Gemeinde gleichsam mit einem festen Glaubensbekenntnis: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Die Gemeinde antwortet dann auch mit einem Glaubensbekenntnis und drückt darin auch aus, dass sie das, was Jesus uns durch seinen Lebensweg, durch sein Sterben und Auferstehen, durch sein Wort gesagt hat, annimmt und es im Glauben auch versucht zu leben. Und dennoch bleibt es im tiefsten ein Glaubensakt, den man nicht ganz bis ins Kleinste ausgründen und verstehen kann. Unser Glaube, unsere Zustimmung, unser Ja zu Gott ist da gefragt.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist das, was die Gemeinde antwortet, wenn sie rufen, Geheimnis des Glaubens. Pfarrer Bierschenk, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir. Wenn wir das über die Lippen bringen, dann müssten wir ja eigentlich auch schon genau wissen, worum es geht, weil das sind ja schließlich Worte, die haben es wirklich in sich.
Das ist richtig und das ist im tiefsten auch unser Glaubensbekenntnis, wenn wir sagen, wenn wir Eucharistie feiern, wenn wir unseren Glauben feiern, dann ist das natürlich ein wesentliches Merkmal und etwas Wesentliches, dass wir davon überzeugt sind, dass wir das glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er dann auferstanden ist und lebt in Herrlichkeit und dass wir, die christliche Gemeinde, heute gleichsam warten, bis er am Ende der Zeiten dann in Herrlichkeit wiederkommt. Und das ist unsere Antwort darauf, dass er sich uns bis heute im Leib und Blut schenkt, dass er sich uns Menschen in der heiligen Hostie, im heiligen Blut uns gibt und gleichsam bis heute mit uns diese Verbindung sucht und in jeder heiligen Messe wird das erneuert, wird uns das neu geschenkt. Und Jesus schenkt sich uns, er gibt sich uns bis heute. Und das können wir im Glauben nur erfassen. Und wir antworten darauf mit unserem Glauben, so wie wir es können, so wie es uns möglich ist. Und antworten sozusagen auf seine Liebe, auf sein sich an uns Menschen schenken mit unserem Glaubensbekenntnis.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur. Wir haben jetzt so ein bisschen hinterfragt, was überhaupt das Geheimnis des Glaubens ist. Es ist also keine Zurückhaltung von irgendwelchen Informationen, sondern es ist einfach das Unergründliche, so Pfarrer Bierschenk, das Unergründliche, das Nichtwissen genau, was Gott ist, was dann schließlich in unserem Glauben mündet. Bleiben Sie dran.
Ich glaube,
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur. Das Sakrament der Taufe ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Ja, Herr Pfarrer Bierschenk, vor der Musikpause haben Sie uns erklärt, was überhaupt das Geheimnis ist, wenn wir von einem Geheimnis in diesem Sinne sprechen, nämlich, dass nicht Informationen zurückgehalten werden, sondern dass es das Unergründliche ist. Das macht uns natürlich auch neugierig. Herr Pfarrer Bierschenk, was ist jetzt ganz genau das Geheimnis des Glaubens?
Ja, wenn wir vielleicht nochmal anders übersetzen, dann kommen wir da vielleicht schon etwas besser auf die Spur. Und zwar, wenn man das Wort Sakrament nimmt, das kann man ganz unterschiedlich übersetzen. Aber meistens wird es vom Griechischen her Mysterion verwendet und übersetzt und das heißt halt Geheimnis. Und wenn man das jetzt wieder versucht, genau zu umschreiben, so könnte man ein Sakrament bezeichnen als von Christus eingesetzte, sichtbare heilige Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Das klingt jetzt auch schon wieder etwas kompliziert, aber vielleicht kann man das so gut umschreiben. Wenn wir auf die Sakramente schauen, da erleben wir bestimmte Zeichen, bestimmte Rituale, etwas, was diese bestimmten Sakramente äußerlich sichtbar zeigen. Und darin verbirgt sich eine unsichtbare Wirklichkeit. Und das zu verstehen oder das zu erfassen, das ist sicherlich für uns ein Mysterium oder anders gesagt ein Geheimnis. Und in den Sakramenten, wenn wir das jetzt allgemein sagen, da wird uns die heilende oder die verzeihende, die nährende oder stärkende und zur Liebe befähigende Gegenwart Gottes erfahrbar gemacht. Also wenn wir die Sakramente empfangen, dann sehen wir sichtbare Zeichen bei jedem Sakrament ganz konkret und aber gleichsam nicht sichtbar ist das Handeln Gottes in dem Sakrament im Leben des Glaubenden gegenwärtig. Manchmal erleben das Menschen auch ganz erfahrbar, spürbar, emotional, aber oft ist es auch, wenn man jetzt auch an die Kindertaufe denkt, eine Glaubenserfahrung, die uns daran glauben lässt, dass der Herr durch diese Zeichen an uns, an den Menschen handelt.
Herr Pfarrer Bierschenk, wenn wir von der Taufe sprechen und jetzt ganz konkret vielleicht von der Kindertaufe, ist das natürlich auch ein Geheimnis des Glaubens. Was passiert da ganz genau mit dem Kind?
Ja, wenn ein Kind getauft wird, dann ist das natürlich zunächst ein besonderes Zeichen. Dieses Kind wird durch das Bad der Taufe oder durch die Taufe in die Gemeinschaft der Glaubenden aufgenommen. Und wenn ein Kind getauft wird, das passiert ja in den meisten Gemeinden dadurch, dass es mit Wasser dreimal übergossen wird und dann es über dem Kind gesprochen wird, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber es gibt auch in manchen Kirchen den Ritus, wo das noch deutlicher wird, wenn das Kind untergetaucht wird. Das heißt, der alte Mensch wird begraben und in der Taufe erwächst der neue Mensch. Durch das Aufsteigen aus dem Wasser heraus wird der neue Mensch, das heißt, der alte Mensch der Sünde ist begraben und der neue Mensch ersteht zu neuem Leben. Und das ist im Grunde genommen das tiefste Zeichen der Taufe. In der Taufe werden wir zu Kindern Gottes, werden wir mit Christus verbunden, werden wir gleichsam in das Reich Gottes hineingenommen. Und das ist ein tiefes Geheimnis, das durch ein solch einfaches und schlichtes Zeichen deutlich gemacht wird und die ganze Dimension, was das dann für das Leben des Getauften bedeutet und wie sich das dann auch im weiteren Weg des Lebens eines Kindes entfaltet, das ist dann nochmal ein großes Geschehen, ein großes auch gleichsam ein Vertrauen darauf, dass Gott das Wirken, was in der Taufe begonnen hat, sich auch in diesem getauften Menschen entfaltet. Und dazu braucht es natürlich dann auch diejenigen, die das begleiten, mittragen und dann auch helfen, dass das, was Gott gleichsam wie ein Geschenk in uns hineingelegt hat, dann auch zur Entfaltung kommen kann.
Herr Pfarrer Bierschenk, Sie haben vorher gesagt, es gibt noch Kirchen, wo die Kinder komplett untergetaucht werden bei der Taufe. Macht man das so? Ist das ein alter Brauch der katholischen Kirche oder wo können wir sowas vorfinden?
Also, wenn wir an die Zeit der Taufe damals im Alten Testament, in der Apostelgeschichte sehen, dann haben wir ja auch Beispiele, wo Menschen einfach untergetaucht wurden. Wenn wir jetzt mal Johannes nehmen, das ist natürlich noch nicht die christliche Taufe, aber dort sind auch die Menschen in den Jordan zu Johannes gekommen und sie sind in das Wasser hineingegangen und Johannes hat sie dann getauft und das geschah auch damals schon zur Zeit Jesu so, dass das durch Untertauchen geschehen ist. Und auch wenn wir aus der Apostelgeschichte Beispiele haben, dann wird das auch oft an Flüssen getan oder auch dann durch Untertauchen. In der Geschichte der Kirche hat sich das ganz unterschiedlich entwickelt. Es gibt auch heute noch andere christlichen Kirchen, die die Taufe entweder an einem Fluss feiern oder auch ein Taufbecken haben, in das man hineinsteigen kann und wo man dann durch dreimaliges Untertauchen getauft wird. Bei uns in der katholischen Kirche gibt es auch in neuerer Zeit Entwicklungen, dass auch gerade in neuen Kirchen oder auch in anderen Kirchen, die vielleicht vom Platz her das hergeben, auch solche größeren Taufbecken in den Kirchen vorhanden sind, wo dann auch die Kleinkinder nicht mehr durch dreimal mit Wasser übergießen getauft werden, sondern auch komplett dreimal untergetaucht werden, um das noch stärker vom Zeichen deutlich zu machen. Der alte Mensch wird gleichsam untergetaucht und der neue Mensch ersteht zu neuem Leben aus der Taufe, aus dem Wasser heraus. Und das wird auch in einigen Kirchen auch bei Erwachsenentaufen so praktiziert, die dann mit einem weißen Gewand in das Taufbecken hineinsteigen und dann auch durch Untertauchen, dann durch den Pfarrer, der auch mit in das Taufbecken hineingeht, getauft werden. Aber in unseren Breiten ist mir das jetzt noch nicht so bekannt, aber in Deutschland gibt es auf jeden Fall schon Kirchen, wo das auch so praktiziert wird.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur. Heute geht es ganz konkret um die Taufe. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Herr Pfarrer Bierschenk, wenn wir uns taufen lassen wollen, egal jetzt ob ein Kind, ob wir die Entscheidung als Eltern treffen oder selber sogar als Erwachsener, es muss ja dann viel vorausgegangen sein. Wir müssen ja irgendwie mit dem Glauben in Berührung gekommen sein, um überhaupt diesen Schritt wagen zu können. Was gehört alles dazu? Was sind die Kriterien, wenn ich mich taufen lassen möchte?
Ja, bei uns ist es ja noch im Normalfall so, dass wir als Kinder getauft werden und wir selber haben ja im Grunde genommen erstmal direkt keinen Einfluss auf die Taufe, sondern ich denke, die meisten der Hörer, denen wird es ähnlich gegangen sein, sie werden als Kinder getauft. Aber natürlich braucht es, wenn man getauft wird als Kind, und das heißt, diese Einladung, die gilt natürlich jedem. Gott lädt jeden ein und jeder ist von Gott gerufen und gleichsam durch die Taufe mit ihm in besonderer Weise verbunden zu sein, in sein Reich zu kommen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Natürlich braucht es, wenn man vom Kind her ausgeht, braucht es natürlich Menschen, die für das Kind um die Taufe bitten und das heißt, die auch den Glauben, den lebendigen Glauben haben und gleichsam dann auch den Glauben, den sie selber leben, an dieses Kind weitergeben. Und somit wird ein Kind, wenn es getauft wird, im Grunde genommen auf den Glauben der Eltern getauft, die die Taufe erbeten. Und das wird ja auch am Anfang des Ritus deutlich, wenn der Priester zunächst nach dem Namen fragt und dann auch die Eltern fragt, was erbittet ihr von der Kirche Gottes für das zu taufende Kind? Und da wird halt auch vorausgesetzt, wenn die Eltern um die Taufe beten, dass sie selber auch im Glauben leben und dass sie diesen lebendigen Glauben dann auch dem Täufling auf seinem Weg als Christ dann vermitteln. Und deshalb ist es wichtig, dass zum einen die Eltern im Glauben stehen. Es würde jetzt auch gehen, wenn jetzt nur ein Elternteil zum Beispiel den glaubt und katholisch ist, der andere vielleicht nicht getauft ist, aber auch das akzeptiert und dass sich die Eltern da auch einig sind, dass sie für ihr Kind einen solchen Weg gehen wollen und dann auch sicherstellen, dass dieses Kind auch im Glauben erzogen wird. Und von besonderer Bedeutung ist natürlich auch der Pate, der dann für ein Kind ausgewählt wird, der hat dann auch noch eine besondere Bedeutung. Der soll gleichsam auch die Familie unterstützen. Und der Pate macht auch nochmal deutlich, dass es eigentlich nicht nur eine Privatangelegenheit der Eltern ist, dieses Kind im Glauben aufzuwachsen, aufwachsen zu lassen, sondern der Pate macht auch nochmal deutlich, dass er von außen kommt. Natürlich wird er von den Eltern ausgesucht, von den Eltern ausgewählt, der gleichsam die Erziehung des Glaubens und die Begleitung dieses Kindes nicht nur in der Familie als private Sache sein lässt, sondern deutlich macht, der Glaube lebt in einer Gemeinschaft. Er braucht auch Zeugen, er braucht Menschen um die Familie herum, die ein Kind dann auch im Glauben begleiten, es helfen, dass es in den Glauben hineinwächst. Und vielleicht auch manchmal ein Pate ist manchmal gut, wenn manchmal die Eltern hier und da froh sind, wenn ein anderer von außen nochmal auch mit dem Kind diesen Glaubensweg geht und dann auch das Kind in der Entwicklung des Glaubens unterstützt. Und deshalb ist auch hat der Pate auch eine wichtige Funktion. Und da gibt es dann auch gewisse Maßstäbe. Also er sollte auch 16 Jahre alt sein. Er selber sollte getauft sein. Natürlich, das ist klar, gefirmt sein und sollte auch die Eucharistie empfangen haben. Also er sollte selber auch schon volles Mitglied der Gemeinde sein, die Initiationssakramente empfangen haben. Und damit kommt ihm eine wesentliche Bedeutung auch zu, die Eltern in der Erziehung der Glaubenserziehung ihres Kindes zu unterstützen. Der Pate ist auch dann immer, wie die Eltern ja auch, ein Zeuge für das Kind. Und das Kind natürlich schaut auf Vorbilder und sucht Menschen, die den Glauben leben, orientiert sich natürlich zuerst an den Eltern, an den Paten, wie leben die ihren Glauben, und so kann es dann auch selber in den Glauben hineinwachsen. Bei Erwachsenen, wenn wir das jetzt noch mit dazu nehmen, da läuft das natürlich etwas anderes. Da ist zunächst der Glaube oder eine Erfahrung des Glaubens steht bei den meisten am Anfang, dass sie durch irgendetwas angesprochen wurden. Und da kommt uns auch dann das Bibelwort in den Sinn, wer glaubt und sich taufen lässt. Oder wenn Jesus sagt, geht in die Welt hinaus und tauft alle Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da bei Erwachsenen, da steht ein Impuls da, dass man irgendwie vielleicht durch Freunde oder Bekannte den Glauben erlebt hat oder dass man in einer kirchlichen Gemeinschaft oder einer Bewegung oder auf einer Wallfahrt einen Impuls gehabt hat, der einen zunächst erst einmal eine erste Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben gegeben hat und dass man dann vielleicht in sich eine Sehnsucht spürt oder eine Neugier, die einen dann auf den Weg bringt, näher und tiefer nach dem Glauben zu schauen. Und wenn man dann vielleicht irgendwann zu einem Schritt oder Punkt gekommen ist, wo man sagt, jetzt möchte ich doch ernst machen und möchte mich auch taufen lassen, dann ist man natürlich schon eine gewisse Wegstrecke gegangen und hat sich schon auf verschiedene Weise mit dem Glauben auseinandergesetzt. Und für die Erwachsenen, da würde dann ein Jahr der Vorbereitung beginnen. Man nennt das Katechumenat, wo man dann auch über die Glaubensinhalte spricht und den Glauben auf ganz verschiedene Weise kennenlernt. Und dann, wenn man ein Jahr gegangen ist ungefähr, dann steht dann am Höhepunkt dieses Weges dann das Sakrament der Taufe, das dann bei Erwachsenen meistens in der Osternacht gegebenenfalls vom Bischof oder dann auch von den Pfarrern der Heimatgemeinden gespendet wird.
Herr Pfarrer Bierschenk, dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur, wenn wir heute über die Taufe sprechen, ist ja auch der erste Schritt notwendig. Darüber haben wir gerade gesprochen. Was muss ich überhaupt mitbringen, um getauft werden zu können? Viele Erwachsene lassen sich taufen und ein Erlebnis in ihrem Leben ist oftmals der Grund dafür, sich für den Glauben zu interessieren.
Ich denke, das sind ganz unterschiedliche Momente. Und die Erwachsenen, die ich jetzt selber erlebt habe, die sich als Erwachsene haben taufen lassen, sie haben ganz unterschiedliche Beweggründe. Also wenn ich jetzt so an meine Bekannten zurückdenke, dann sind es oft Ehepartner. Also sie lernen einen christlichen Ehepartner kennen oder einen katholischen Ehepartner, der seinen Glauben aktiv lebt. Und man setzt sich dann auf dem gemeinsamen Weg mit dem anderen und dem Glauben des anderen auseinander. Und dann hat mir auch mal eine junge Frau dann gesagt, für mich ist es wichtig, wenn wir jetzt heiraten und Kinder kriegen, dass wir gemeinsam für etwas einstehen und auch gemeinsam unseren Glauben leben. Und deshalb war es für mich schon ein wichtiger Schritt, dass ich mich mit dem Glauben meines Mannes auseinandergesetzt habe und dann irgendwann gesagt habe, ich möchte auch diesen Glauben so leben, wie ich ihn in der Familie meines Mannes auch so erlebt habe, erstmal beobachtet und gesehen habe und dann aber auch immer mehr hinein, auch mal zu den Gottesdiensten mitgegangen bin, hineingewachsen bin und so dann gesagt habe, ich möchte auch diesen Glauben für mich annehmen. Und dann war das natürlich ein sehr schöner Weg, weil diese junge Frau dann im Katechumenatskurs war, aber auch dann durch ihren zukünftigen Ehemann und dessen Familie auch viele Fragen zu Hause klären konnte und über vieles sprechen konnte, was dann nicht nur für die Taufbewerberin ein Segen war, weil sie viele Antworten auf ihre Fragen bekam, was auch für die Familie des Ehemannes dann auch ein Geschenk war, weil sie sich über viele Dinge des Glaubens nochmal ganz neu und ganz intensiv auseinandersetzen mussten, um dann auch so gut wie es ging, Antworten auf die Fragen der Ehefrau dann geben zu können. Und die hat sich dann taufen lassen und dann auch haben dann kirchlich geheiratet und die Kinder sind dann auch katholisch getauft worden. Es gibt eine ganze Reihe, die ich erlebt habe, mehrere, und das hält bis heute an, hört man immer wieder auch solche Beispiele, die das Erleben des Sterbens und der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. 2005 am Fernsehen erlebt haben, die gar keinen Menschen hatten, mit dem sie darüber gesprochen haben, sondern nur die Bilder des Fernsehens und das Erleben dieser Bilder und der Feiern, der liturgischen Feiern, die darin einen Impuls bekommen haben, tiefer sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Und da in Erfurt im Dom gibt es immer so eine Feier der Einschreibung, wo am ersten Fastensonntag alle aus den Gemeinden zusammenkommen, die dann in der Osternacht getauft werden. Und da gibt es dann immer so Zeugnisse auch, wo die Menschen so erzählen, wie sie dort zum Impuls zur Taufe bekommen haben. Und da wurde mehrmals schon das als erster Impuls für die Erwachsenentaufe gegeben. Aber auch andere Weltjugendtage, wo Freunde ihre nicht getauften Leute mitgenommen haben oder andere Wallfahrten. Es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Wege, wie Menschen zum Glauben kommen, auch durch Krankheiten, die sie erlebt haben, die sie durchlebt haben, wo man dann in Grenzsituationen doch ganz anders nach dem Sinn des Lebens fragt und nach Halt sucht. Das sind auch immer Einfallstore für Gottes Liebe, Gottes Botschaft, wo der Mensch sich dem gegenüber öffnet und dann im nächsten Schritt auf einen Weg geführt wird, um sich als Erwachsener taufen zu lassen. Es gibt sicherlich noch viele andere Wege und Möglichkeiten. Da ist, glaube ich, die Vielfalt, auch die Möglichkeit von Gottes Wegen grenzenlos. Aber das sind so die Beispiele, die mir jetzt so auf meinem priesterlichen Weg begegnet sind.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur, das Sakrament der Taufe. Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur, sind wir mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ist er uns telefonisch jetzt zugeschaltet. Herr Pfarrer Bierschenk, dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur, wenn wir ganz konkret jetzt über die Taufe sprechen, was passiert denn da?
Ja, die Taufe ist natürlich eine große Feier und es gibt zunächst erst einmal den Wunsch, und ich habe das in den Gemeinden immer unterschiedlich erlebt. Manches Mal waren die Taufen in der Eucharistiefeier, das heißt in dem normalen Sonntagsgottesdienst integriert, als besonders festliche Feier. Natürlich ist dann der normale Sonntagsgottesdienst etwas anders, aber es wird dann halt deutlich, dass die Neugetauften in die Gemeinde hineingenommen werden, dass sie dann zur Gemeinde gehören. Und das wird auch in der Eucharistiefeier so deutlich, dass man dann auch die Familie in der großen mitfeiernden Gemeinde sieht und man weiß, ah ja, das Kind gehört auch zu unserer Gemeinde, die Familie, die vielleicht manchmal aus anderen Orten und Dörfern kommen, wie das manchmal in der Diaspora auch ist. Da fand ich das schon mal sehr gut, dass die Taufe innerhalb der Eucharistiefeier ist. Natürlich, wenn alle 2 Wochen in der Sonntagsmesse eine Taufe ist, dann könnte das vielleicht auch etwas belastend sein, weil dann immer wieder die spezielle Feier der Taufe ist. Und deshalb gibt es halt oft auch die Tradition, dass man die Taufe dann am Nachmittag, am Sonntagnachmittag feiert, vielleicht auch mit mehreren zusammen als eine Gemeinschaftstaufe. Schade ist natürlich, dass das dann oft nur eine Feier für die Familie und die Verwandten ist und dass die normale Gemeinde dann an dieser Feier nicht teilnimmt. Aber wenn immer wieder auch am Sonntag in den Eucharistiefeiern Taufen stattfinden oder natürlich auch in der Osternacht, dass dieses Zeichen deutlich bleibt, die Taufe ist eigentlich eine Feier für die gesamte Gemeinde. Es werden neue Menschen, Kinder, Erwachsene in die Gemeinde aufgenommen, in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und das ist im Grunde genommen ein Fest für die gesamte Gemeinde. Ja, wie läuft so eine Feier ab? Wenn wir jetzt mal die Feier nehmen am Nachmittag, jetzt nicht innerhalb einer Eucharistiefeier, dann beginnt sie an der Tür, am Eingangsbereich, wo sich die Familie versammelt. Und da wird deutlich, dass die Taufe gleichsam ein Eintritt bedeutet in die Kirche, in die Gemeinschaft der Glaubenden, in das Reich Gottes. Und am Beginn wird durch den Taufspender die Frage an die Eltern gestellt, welchen Namen haben sie ihrem Kind gegeben? Und in dieser Frage nach dem Namen, die ja zunächst erst einmal banal klingt, weil vielleicht der Pfarrer weiß ja den Namen schon vorher, wird aber deutlich, dass wir mit unserem Namen gerufen sind. Jeder mit seinem konkreten Namen in die Gemeinschaft. Und Gott spricht uns auch mit unseren eigenen Namen an. Und dann auch in der Taufliturgie wird das Kind dann auch immer mit dem Namen angesprochen und beim Namen gerufen. Ein Zeichen dafür, Gott spricht uns er ruft uns bei unserem Namen. Wir sind von ihm ganz persönlich gerufen und gewählt. Die Eltern werden dann natürlich auch gefragt, was sie von der Kirche Gottes erbitten. Das soll auch deutlich werden, dass es der Wunsch der Eltern ist, dass das Kind getauft wird, dass das ihnen ein Herzensanliegen ist, dass das Kind den Glauben kennenlernt und somit auch im Glauben erzogen wird. Und dann werden die Paten gefragt, ob sie bereit sind, das Amt zu übernehmen, das Kind im Glauben mitzutragen, mit dem Kind auch zu beten, ihm zu helfen, seinen Platz in der Kirche zu finden. Und die Paten antworten dann auch und geben ihre Zustimmung, ihre Bereitschaft. Dann am Beginn, am Eingang der Kirche, wird das Kind mit dem Zeichen des Kreuzes auf der Stirn gezeichnet, um deutlich zu machen, ein wesentlicher Zeichen unseres Glaubens, das Kreuz Jesu Christi, ist für uns ein besonderes Kennzeichen. Und das wird auch in besonderer Weise die Kirche und der Glaube durch das Kreuz Jesu symbolisiert. Und wenn das Kind auf der Stirn mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnet wird, ist das auch ein besonderes Zeichen des Willkommens und des Aufnehmens in die Gemeinschaft der Glaubenden. Am Ende, am Eingang, also der erste Teil, der am Eingang der Kirche stattfindet, dort gibt es noch ein Gebet, was in besonderer Weise zum einen die Gläubigen auffordert, dass sie natürlich auch für diese Menschen Verantwortung tragen, dass sie selber auch für diese Kinder oder die zu Taufenden beten sollen. Und dann wird Gott gebetet, dass er den konkreten Kindern die Tür in die heilige Kirche öffne, in die wir selber schon durch Glaube und Taufe eingetreten sind und gleichsam in die Gemeinschaft der Glaubenden hineingenommen werden. Dann zieht die Taufgemeinde in die Kirche ein, gleichsam man nimmt den Weg zum Altar hin, zum vorderen Bereich der Kirche, um deutlich zu machen, jetzt ziehen wir in die Kirche ein und wir wollen die Kinder neu in die Gemeinde aufnehmen. Die Taufe, es ist ein Geschenk Gottes, ein Sakrament, wo Gottes Heilshandeln in besonderer Weise an den Menschen deutlich wird. Und somit ist es wichtig, dass man dann im zweiten Teil der Taufe eine Schriftlesung vorliest, die man für den entsprechenden Anlass auswählt und dann auch eine kleine Predigt hält, wo man das, was man in der Taufe feiert, nochmal aufleuchten lässt, erklärt, um das auch nochmal ein Stück weit deutlich zu machen. Dann, wenn ein Kind getauft wird, wird es ja aufgenommen in die Gemeinschaft der Glaubenden. Es gehört damit zu der großen Gemeinschaft derer, die den Glauben leben und in der Gemeinschaft der Kirche stehen. Und dass das nicht nur die irdische Kirche ist, sondern gleichsam auch die Kirche des Himmels als eine große Gemeinschaft, das wird dann in besonderer Weise dadurch deutlich, dass man nach der Homilie dann die Heiligen anruft und eine Allerheiligen-Litanei betet, wo man auch besonders den Namenspatron des Kindes oder der Verwandten und die Namenspatronen, die für die Kirche bedeutsam sind, anruft und dann einfach auch diesen Bezug zur Kirche des Himmels deutlich macht. Und Fürbitten betet, besondererweise für das Kind, für die Familie, aber auch für die Anliegen der Kirche, die dann auch vor Gott hingetragen werden. Diese Fürbitten, die enden dann mit einem Exorzismusgebet, wo man in besonderer Weise für das Kind betet, um Schutz vor Bösen und vor der Macht Satans und es in besonderer Weise unter den Schutz und den Segen Gottes stellt. Und dieser Wortgottesdienst schließt entweder ab mit der Salbung mit Katechumenenöl oder das ist dann, muss man nicht unbedingt machen, wenn das ja bei dem kleinen Kind im Grunde genommen kein Katechumenatsweg gegeben ist, dass man aber dann still nochmal dem Kind die Hände auflegt und in besonderer Weise um den Segen Gottes bittet. Danach zieht dann die Gemeinde zum Taufort. In vielen Kirchen gibt es eine eigene Taufkapelle. Manchmal ist sie auch vorne im Altarbereich, aber in vielen Kirchen ist auch ein besonderer Ort, wo ein Taufbrunnen steht oder ein Taufbecken, wo dann die Kinder getauft werden. Dort gibt es dann das Gebet über dem Wasser. Wenn die Taufe in der Osterzeit ist, dann hat man noch Wasser aus der Osternacht. Dann ist ein Lobpreis über dem Wasser. Aber wenn es jetzt neues Wasser ist, welches noch nicht gesegnet wird, dann wird ein Segen über das Wasser, ein Lobpreis über dem Wasser gesprochen, der auch in seinem Inhalt an die Osternacht erinnert, an das Heilsgeschehen. Das Wasser hat ja immer auch schon im Alten Testament besondere Bedeutung gehabt, wenn wir an Noah denken, wenn wir an den Durchzug durch das Rote Meer denken oder an andere Beispiele an dem ganz am Beginn der Schöpfung, wo der Geist über dem Wasser ruht. Und da wird nochmal die Bedeutung des Wassers hervorgehoben, dann das Taufwasser gesegnet. Und im nächsten Schritt, natürlich, wenn das Kind getauft werden soll, ist es wichtig, dass diejenigen, die das Kind zur Taufe bringen, selber fest im Glauben stehen. Und so werden dann in besonderer Weise die Eltern und die Paten erstmal gefragt, wie sie ihren Glauben bekennen. Und dann wird zunächst die Absage des Bösen erfragt. Also widersagt ihr dem Bösen, widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit die Sünde nicht Macht über euch gewinnt. Und widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen. Das heißt, wenn man die Kinder im Glauben erziehen will, dann muss man sich vom Bösen, von der Sünde sozusagen freihalten und dem Bösen absagen und dann auch den Glauben der Kirche bekennen. Und dann wird in einem Dreischritt das Glaubensbekenntnis gefragt, wo dann die Eltern und Paten mit einem Ich glaube dreimal antworten. Anschließend ist dann die ganze Gemeinde eingeladen, ihren Glauben im gesprochenen Glaubensbekenntnis zu bekunden. Nachdem das passiert ist, werden die Eltern noch einmal gefragt, ob sie ihr Kind in diesem Glauben taufen lassen möchten, ob sie möchten, dass das Kind in diesem Glauben die Taufe empfängt. Dann wird das Kind getauft, es wird über den Taufstein gehalten und im Normalfall durch dreimal Übergießen, durch fließendes Wasser und im Sprechen, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wird dann das Kind getauft. Nach der Taufe singt man meistens das Fest, soll mein Taufbund immer stehen, Lied, das nochmal das Geschehen der Taufe zum Ausdruck bringt. Und dann folgen nach der Taufe die ausdeutenden Riten. Zunächst wird das Kind mit Chrisam auf der Stirn gesalbt. Das ist als Zeichen dafür, dass es ein Christ geworden ist, wird es mit dem Chrisamöl gesalbt, dass es jetzt auch zu einem besonderen Dienst gerufen ist. Und dieses Öl, was dort verwendet wird, das wird in der Ölweihmesse, in der Karwoche, in der Bischofskirche geweiht. Danach wird es mit dem weißen Taufgewand bekleidet, als ein Zeichen dafür, dass in der Taufe alle Erbschuld genommen ist, man gleichsam ganz rein gewaschen ist. Und dafür ist das weiße Kleid ein Zeichen. Dann als drittes wird dann die Taufkerze an der Osterkerze entzündet, um deutlich zu machen, Christus, das Licht der Welt, hat jetzt von diesem Kind gleichsam, hat dieses Kind ergriffen und es in seine Gemeinschaft hineingeholt. Und dieses Kind ist gleichsam jetzt von Christus erfüllt und das wird durch das Licht deutlich, was uns an Jesus, den auferstandenen Herrn, erinnert. Ja, der Abschluss der Taufe ist dann, dass man noch das gemeinsame Vaterunser spricht und dann wird in besonderer Weise die Mutter und auch der Vater und dann aber auch alle übrigen, die die Taufe mitgefeiert haben, gesegnet. Bei der Mutter und bei dem Vater kann man das auch in einem persönlichen Segen tun, durch Handauflegung und Gebet, dann nochmal die besondere Bedeutung auch der Eltern für den Weg des Kindes zum Ausdruck bringt. Und am Ende meistens singt man ein Marienlied und das schließt dann die Feier der Taufe ab.
Dann ist die Feier der Taufe abgeschlossen, aber dennoch geht's ja erst dann richtig los, Herr Pfarrer Bierschenk.
Genau, also das ist dann sozusagen der Anfang. Und das, was uns in der Taufe auch durch die vielen Zeichen und Rituale hineingelegt wurde in dieser Feier, das muss sich natürlich dann entfalten in einem Leben, in der Familie, durch den Paten begleitet, auch durch die Pfarrgemeinde unterstützt, dass man dann mit dem Kind betet, dass es die biblischen Geschichten kennenlernt, dass es den Glauben als Vollzug erlebt, sowohl in der Familie als dann auch in der Gemeinde, vielleicht, wo es das gibt, einen kirchlichen Kindergarten. Es gibt viele Möglichkeiten, wo das Kind dann auch das, was in der Taufe grundgelegt ist, dann auch zur Entfaltung bringt, damit es dann bei der Erstkommunion und dann später nochmal bei der Firmung dann selber auch den Glauben bekennen kann und dann selber das, was die Eltern stellvertretend in der Taufe als Glaubensbekenntnis abgelegt haben, dann selber bezeugen kann und dann selber auch fest im Glauben stehen kann. Aber da braucht es viele Menschen, da braucht es natürlich die Gnade Gottes, den Segen Gottes und Menschen, die als Zeugen auch ihren eigenen Glauben nicht verstecken, sondern auch überzeugend leben.
Das Geheimnis des Glaubens auf der Spur. Heute ging es ganz konkret um die Taufe. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, wir haben für Sie eine CD aufgezeichnet. Die können Sie sich gerne kostenlos bei unserem CD-Dienst bestellen. Dazu genügt ein Anruf unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Natürlich gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot www.horeb.org. Herr Pfarrer Bierschenk, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte euch und all eure Lieben der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.